Aber es ist jetzt halt einfach so. Gott ist ein guter Gott. Ich bin die letzten paar Wochen wirklich verzweifelt, weil auch meine Arbeit über die Grenze ist auf dem Spiel gestanden mit diesen Situationen und habe schon auch mit Gott gekämpft und habe mir wieder gesehen, Gott ist ein persönlicher Gott. Und ich habe in der Nacht vor der Predigt in Italien gerungen, wirklich Gott, ich brauche eine Lösung. Und Gott hat mir einen Psalm gegeben, wo er souverän im Lufthimmel einfach die Situation in der Hand hält. Und kurz darauf ist mir ein Gedanke gekommen. Und ich bin dann zurückgefahren nach meiner feurigen Predigt. Und der Zöllner hat mir gleich zwei Möglichkeiten offengelegt, wie ich auch künftig noch problemlos über die Grenze komme. Gott ist ein guter Gott. Er hat Lösungen auch für dein Leben. Manchmal sieht man sie einfach nicht gerade. Ja, heute ist ein schöner Tag, auch wenn das Wetter nicht so stimmt, aber wir feiern heute. Leider mussten wir die Taufe verschieben, Ivan. Er ist da einfach noch nicht ganz so weit und wir haben gesagt, hey, ruh dich mal aus. Ja, es kommt gut. Wir freuen uns, dass wir uns aber heute zwei Mitgliederaufnahmen haben. Anna und Timon haben den Anmeldezettel dafür abgegeben. Wir freuen uns darüber. Ja, genial. Und ja, Hunger nach einer neuen Dimension in der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Ich habe ein bisschen durchgebrettert, was wir so in den letzten Wochen angeschaut haben. Am meisten bin ich gesegnet worden, logisch, aber es waren schon ganz heftige, sensationelle Dinge über Gott, über den Geist, über sein Wirken, über was er tut in uns, über die Dimension. Und ich möchte eigentlich abschließen, habe aber noch von Gott aufs Herz bekommen, ein Thema anzuschneiden. Ja, das wollte ich eigentlich nicht bringen. Ich habe gesagt, Gott, das ist zu banal. Wie der Heilige Geist dich als Glied der Lokalgemeinde ganz praktisch begaben und gebrauchen mich. Ich habe gesagt, Gott, das wissen alle. Da mögen sie nicht mehr hören. Aber ich habe den Druck gespürt und habe gesagt, ich gebe nach. Okay. Und ich möchte vorausschicken, ich mache heute ein bisschen eine nüchterne theologische Arbeit und ich möchte niemandem auf die Zehe treten. Jeder von uns hat eine andere Situation. Die einen arbeiten in Schicht, die anderen, was weiß ich was, haben schwierige Situationen in der Familie. Es geht mir darum, dass wir vom Biblischen her mal diese ganz nüchterne, simple Problematik verstehen. Das ist mein Ziel. Habt ihr mich verstanden? Also, ich stehe euch nicht auf die Füße. Wir leben in ganz speziellen Zeiten. Ich sage es euch, wenn ich in Italien bin und sehe, was da abläuft, die sind nochmals einen Schritt vor uns voran. Der Antichrist, der rollt seinen roten Teppich auf. Und damit kommt auch Jesus zurück. Wow. Aber nehmen wir uns diese Zeit zu Herzen. Es gibt starke Aktivitäten in der geistlichen Welt. Es gibt Kämpfe in der geistlichen Welt, das versucht man da, hin und her wird da gekämpft. Und die Christen, die spüren das auch ab, ganz eindeutig. Ich empfinde, es ist viel Verwirrung in der Christenheit. Ich empfinde, es ist ganz viel Ablenkung vom effektiven Auftrag, der Jesus uns gegeben hat, wie das wir im Zeugnis gehört haben. Das ist ein ganz großes Problem. Und dann haben viele Christen ein komplett verzerrtes Bild von der Aufgabe, vom herrlichen Wesen und vom Leib der leidenschaftlichen Braut von Jesus. Jesus ist verknallt, hast du das gewusst? Und wie drückt sich das aus, diese Verwirrung, wie drückt sich das aus, dieses unklare Verständnis von diesem Bild der Kirche? Es drückt sich aus in Prioritätenlisten. Vielen Christen ist es nicht mehr so wichtig, immer konstant mit anderen Christen zusammen zu sein, sich mit ihnen zu treffen, zusammenzustehen eigentlich für den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, das Evangelium zu verkünden und Jünger zu machen. Dazu hat er die Gemeinde berufen. Und dann ist da ein großer Wunsch nach Autonomität, oder? Das ist ein Zeitgeist und nicht ein Geist von Jesus. Ich möchte mal so einsteigen. Viele Menschen haben eine Leidenschaft, unglaubliche Leidenschaften, Briefmarkensammler und Flohsammler und was weiß ich, dann polieren, was noch? Alles Mögliche, oder? Die einen polieren die Autos und im nächsten Moment fräsen sie in die Wand, es ist unglaublich, oder? Und wer eine Leidenschaft hat, der lebt für diese Leidenschaft. Oh, wenn ich einem Koch begegne, der Leidenschaft hat, dann freut es mich. Das spürst du, oder? Man träumt, man investiert Zeit, man investiert Geld, man investiert Herzblut. Wow. Habt ihr gewusst, dass Jesus auch verknallt ist und eine Leidenschaft hat? Er hat eine Riesenleidenschaft. Gott ist Liebe und wenn Jesus liebt und Leidenschaft hat, ich sag dir, das verknallt ihn fast, oder? Er hat eine Leidenschaft für seine Braut. Für Jesus ist seine Gemeinde die Geliebte und die Erkaufte. Im Alten Testament, da bezahlte man einen Brautpreis. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Was hat er geliebt? Die Gemeinde. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Was für eine glorreiche Aufgabe. Denn er möchte sie zu seiner Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und ohne Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Der will seine Braut ganz, oder? Und er will sie wunderschön. Und er ist begeistert von ihr, oder? Und Jesus hat die allerhöchsten Ambitionen für seine Gemeinde. Und er hat einfach jetzt mal das extremste Bild gewählt, das man wählen kann. Er hätte nicht sich steigern können in diesem Bild. Für uns Menschen ist eine Hochzeit das Nonplusultra, oder? Und Paulus sagt in Epheser 5, 31, erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind im Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis und das ist das Geheimnis, das viele Christen nicht verstehen. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Wow! Wie ist diese Verbindung? Sie ist eng, sie ist nahe, sie ist leidenschaftlich. Ich möchte es mal so sagen, wenn unser Frust über das Versagen von unvollkommenen, sterblichen Menschen in der Kirche größer ist, als die Vision und die Leidenschaft, die Jesus hat über seine Ekklesia, haben wir uns geistlich verirrt. Und wenn die Kreativität, wenn ich die Genialität, die Wunder in der Schöpfung sehe, wer hat sie geschaffen? Jesus hat sie geschaffen. Schaut euch das mal an, oder? Was hat Jesus alles geschaffen? Ich meine, sein Gusto, wie sagt man auf Deutsch, sein Geschmack ist gut, oder nicht? Ich glaube, sein Geschmack ist gut. Er ist sehr gut. Aber viele Christen können diesen Geschmack, den er hat für seine Braut, nicht so richtig erklären. Sie können nicht richtig warm werden damit. Viele sind nicht Feuer und Flamme für die Kirche. Ganz einfach, weil sie sie nicht so sehen, wie Jesus sie sieht. Weil der Glauben ihnen dazu fehlt. Und weil sie sich nicht mit dir identifizieren möchten. Ich sage euch, Jesus möchte dir und mir heute Morgen ganz neu die Augen öffnen, wie er über die Gemeinde sieht. Und wenn er die Gemeinde vor Augen sieht, wow, dann ist er begeistert. Dann zieht er auf eine geniale Braut hin. Er hat einen guten Geschmack. Ich sag's dir nochmal, er hat einen guten Geschmack. Und wenn wir Jesus wirklich lieben, müssen wir lernen, seinen Herzschlag zu hören, seine Leidenschaft zu verstehen, mit ihm teilen. Und ich glaube, dann wären wir auch bereit, einen Preis dafür zu bezahlen, wie er das gemacht hat. Amen. Ein Wort zur Universalgemeinde. Im Wesen der Gemeinde gibt es eine allumfassende Dimension. Denn geistlich gesehen gehören alle an Jesus glaubenden Menschen aller Epochen, aller Völker zur Universalgemeinde, unabhängig von ihrer denominationalen Zugehörigkeit. Alle zusammen, freue mich auf meine Großmutter zu sehen. In dem Moment, wo wir Jesus als Herr und Erlöser unseres Lebens annehmen, werden wir in den Leib Jesu, in die Familie Gottes hineingenommen und hineingetauft. Nach der biblischen Terminologie ist das die Taufe in den Leib, in den Universalleib von Jesus hinein. 1. Korinther 12, 13. Das ist so. Die Bibel kennt den Gedanken der Universalgemeinde. Aber wenn das Neue Testament von Kirche, von Ekklesia, von Gemeinde spricht, dann spricht sie in den allermeisten Fällen von der Lokalgemeinde, von Lokalgemeinden, die sichtbar sind, die definierbar sind, die man anfassen kann. Heute könnte man sie fotografieren. Da kann man zum Beispiel in den Briefen von Paulus lesen, wo die Leute sich getroffen haben, geografisch. Da werden Namen genannt, da werden Beziehungen aufgelistet, manchmal auch ein bisschen komplizierte Beziehungen. Aber das ist anfassbar, das ist Lokalgemeinde. Wir können die theologischen Verständnisse jener Zeit, wir können ihre Herausforderungen genau nachrecherchieren. Wenn die Bibel von Gemeinde spricht, spricht sie vor allem von der Lokalgemeinde. Nehmen wir Jesus. Jesus hat in den sieben Sendschreiben, was hat er gemacht? Sieben Lokalgemeinden herausgenommen, stellvertretend, und hat sie wie mit seinem Röntgenblick einfach angeschaut. Und da finden wir die Stärken, wir finden die Schwächen, wir finden die spezifischen Eigenschaften. Wir finden alles unglaublich. Und lange Rede, kurzer Sinn. Gott hat auch dich und mich dazu berufen, ein konkreter, lebendiger Baustein, ein Glied einer Lokalgemeinde zu sein. Nicht einer Phantomgemeinde, die da herumschwirrt irgendwo. Gott hat auch dich und mich dazu berufen, zusammenzustehen zu einem Leib, dich ergänzen zu lassen, damit die Liebe, der Charakter, das Herz Gottes einer sterbenden Welt dargestellt wird. Das ist das. Nicht unbedingt zuerst unsere Predigt, sondern was wir ausstrahlen, soll Jesus darstellen. Und da brauchen wir einander. Und Gott hat auch dich und mich dazu berufen, deinen Auftrag zu erfüllen, deine anvertrauten Gaben und Talente einzusetzen, zu vermehren, sodass andere Menschen gerettet werden und eben zu Jünger gemacht werden. Und ich möchte mal einfach ganz nüchtern mal diese 12er Stellen, Römer 12 und 1. Korinther 12, mit euch kurz durchgehen. Es wäre nun lästig, den ganzen Zusammenhang zu lesen, aber ich habe wirklich sehr ausgesucht, damit wir da nicht zu viel Zeit verlieren. Der Zusammenhang von Römer 12 beginnt mit diesen beiden Versen, die wir fast auswendig kennen. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Wer sagt das? Der Gnadenprediger Paulus, nur dass wir da richtig sind, oder? Dass ihr ihm ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, ist Neu-Genfer Übersetzung. Und dann wird überschrieben, der nächste Abschnitt, Vielfalt der Gaben und Aufgaben in der Gemeinde. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Und jetzt kommt langsam unsere Thematik. Es ist wie bei einem Körper, oder? Jeder von uns hat einen Körper, wissen wir, was das ist? Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Das hat Gott gut gemacht. Genau sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Es ist nicht kompliziert, was da Paulus schreibt. Das mal verstehen wir es, oder? Vers 6. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wer hat uns diese Gaben geschenkt? Es ist Gott, oder? Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, da ist auch Krankenpflege mit eingemeint, zum Beispiel gemeint, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wow! Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Fröhlicher Dienst. Jetzt kommt es ein bisschen klarer noch. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst was? Das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dienet dem Herrn. Wieder nicht auch in unserer Kraft, sondern durch die Kraft des Geistes. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt oder anstrebt. Dann im 1. Korinther 12 die Parallelstelle, die ist so überschrieben in der Elberfelder Übersetzung, die verschiedenen Geistesgaben und die Einheit des Leibes und seiner Glieder. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns austeilt. Wer teilt dir deine Gabe aus? Der Heilige Geist. Ist das kompliziert? Ist klar, oder? Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Also, empfangen vom Heiligen Geist und von Gott, beauftragt, das auszuführen. Verstehen wir? 6. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und dann folgt diese Liste der Geistesgaben. Da müssen wir ein anderes Mal drüber, da haben wir keine Zeit. 11. Das alles ist das Werk und Werk ein und desselben, wieder, Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Nochmal klar, der Geist teilt so, wie er will, der eine ein bisschen mehr, der andere weniger, die Problematik muss ich mit ihm selber abmachen. Aber es ist der Geist, der das macht. Und dann kommt der neue Überschrift, ein Körper viele Glieder. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder anders herum betrachtet. Es setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Kann man das Bild nachvollziehen? Ist nicht so schwierig, oder? Genauso ist es bei Christus, denn wir alle sind mit demselben nochmals Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Also da sind wir bei unserer Thematik mit dem Heiligen Geist. Wir kennen das, wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Tatsache ist jedoch, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Gabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Das Auge kann also nicht einfach zur Hand sagen, hey, tschüss, ich brauche dich nicht. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen oder im Körper keine Uneinigkeit geben, übersetzen andere. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Das alles gilt nun auf die, im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes, schreibt Paulus den Korinthern, eine Lokalgemeinde. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Nochmals, der Chef bestimmt, wer was macht. An dieser Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer, weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit und so weiter. So, ist das kompliziert gewesen? Ich habe es bewusst ausführlich gemacht. Zusammenfassend, gemäß dem Neuen Testament ist die Gemeinde also ein lebendiger, ein irrbarer, ein faszinierender, ein dynamischer Leib von sich ergänzenden Glieder. Seid ihr mit mir? Ich habe Krankenpflege studiert, oder? Und bin heute noch hin und weg von dem Wundermeisterwerk Körper, den Gott geschaffen hat. Einige haben so einen großen Glauben, die sagen, das sei ein Urknall gewesen. Ich glaube es einfach nicht. He? Jedes einzelne Glied an unserem Körper, ob wir es nun sehen oder nicht, ist einzigartig, ist verschieden. Und jetzt könnte ich schwärmen den ganzen Morgen. Ich könnte zum Beispiel schwärmen über die Leber. Die Leber ist ein ausgeklügelter Chemiebetrieb mit über 500 Vitalfunktionen. Hey, weißt du überhaupt, wo deine Leber ist? Hast du ja schon guten Morgen gesagt heute. Hey, 500 Dinge macht die heute für dich, dass du lebst. Ich könnte schwärmen über das Auge. Wisst ihr, wie schwer das Auge ist? 8 Gramm schwer. Im Auge, das 8 Gramm schwer ist, gibt es 60 Millionen Bauteile. Ihr habt richtig gehört, 60 Millionen Bauteile, die genau da, Gott da, irgendwie, unglaublich, das ist unglaublich, oder? Und es fließt pro Minute ein halber Liter durch dieses Auge, dass das funktionsfähig ist. Urknall, wo bist du? Vergiss es. He? Ich könnte weiter von den Nieren zum Beispiel schwärmen. Die leisten Schwerarbeit, indem sie täglich 1500 Liter Blut filtern, Giftstoffe und Endprodukte aus deinem Stoffwechsel ausscheiden. 1500, hey, ganz praktisch, 10 Badwannen voll. Das ist viel. Wow. Und jeder dieser Körperteile ist wichtig, ist einmalig, ist unersetzbar. Dass der Sprinter Usain Bolt 100 Meter in weniger als 10 Sekunden geschafft hat, hat er nicht alleine seinen langen Schaken zu verdanken, oder? Ganz sicher nicht, oder? Es ist einzig das geniale, harmonische Zusammenspiel jedes einzelnen Gliedes seines Leibes, der ihm so viel Gold geschenkt hat, oder? Die Leber von Usain Bolt ist im Fall genial, oder? Genial. Aber die hätte ihn nicht einen Millimeter weit auf der Rennstrecke einfach bewegt, oder? Verstehen wir das? Wenn es aber geschieht, dass sich jedes einzelne Glied einbringt an den Körper, dann potenziert es sich. Dann wird die Gesamteffizienz des Leibes gewaltig gesteigert und es ist zu solchen Superleistungen fähig. Und dabei erreichen die einzelnen Gliedermaßen zusammen unglaublich. Fortbewegung, Orientierung, Gesunderhaltung, Fortpflanzung, Leistungsfähigkeit. Und das Ganze funktioniert in unserem menschlichen Körper nur, weil da das Prinzip der absoluten, konsequenten Verbindlichkeit gilt. In unserem Körper besteht das Prinzip der konsequenten Verbindlichkeit. Ich möchte das einfach ganz nüchtern jetzt mal übertragen auf das, was Paulus uns gesagt hat. Und komme es heute zu meinem Punkt. Wieso gleicht der Leib Jesu? Wieso gleichen viele Lokalgemeinden, speziell in Europa, eher einem verkrüppelten Leib als einer schlagkräftigen, leistungsfähigen Armee? Wieso leben viele Glieder seines Leibes so unverbindlich und oft sogar unsichtbar? Man könnte sie am ehesten noch vergleichen mit meinen Worten, mit so Satellitenglieder, oder? Die irgendwo im frommen Äther herumschweben und zwischendurch wieder mal landen und auftauchen. Aber gewöhnlich sind sie unverbindlich, einmal hier und einmal dort in einer christlichen Versammlung. Und nicht selten geben sie von ausgesuchtem YouTube-Futter, das ihnen genau entspricht. Und das spart ihnen auch noch den Weg zu ihren geistlichen Geschwistern. Jetzt habe ich ein Problem in dem Ganzen. Wir haben gelesen, 1. Korinther 12, die verschiedenen Geistesgaben und die Einheit des Leibes und seine Glieder. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Der Geist Gottes teilt die Gaben zu. Vers 5, es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Also, der Geist schenkt und Gott beauftragt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, ganz nüchtern. Entweder teilt der Heilige Geist heute keine Gaben und Dienste mehr aus, oder? Könnte ja sein. Dann würden wir dieses Resultat haben. Aber ich fürchte eher, dass sein Bodenpersonal diese Begabungen und Berufungen nicht mehr so spürt. Oder dass es einfach frustriert ist. Und nicht mehr bereit ist, zusammenzustehen und als Glied an seinem Leib zu dienen, wie Jesus uns das so klar aufgezeigt hat in seinem Wort. Und ich möchte das bewusst einfach theologisch ein bisschen ausbreiten mit einfachen Worten. Was geschieht ganz praktisch? Die Glieder unseres Leibes im Körper sind auf Gedeih und Verderben aufeinander angewiesen. Würden sich jetzt in diesem Moment unsere Körperteile entscheiden, wenigstens für einen Tag autonom zu leben, dann wären wir heute Abend alle tot. Das ist so. Keine Chance. Manchmal geschieht es, dass ein Glied oder ein Organ ausfällt wegen Krankheit. Deswegen bin ich Krankenpfleger geworden, wegen einem Unfall. Wegen einem Angriff von außen, von Viren oder so. Aber die Tatsache ist, wenn du zum Beispiel den kleinen Finger verlierst durch einen Unfall, dann hat er ein paar wenige Stunden Zeit, um wieder an den Leib zu kommen. Und sonst stirbt er, ob er will oder nicht. Oder? Und was geschieht, wenn sowas geschieht? Dann leidet der ganze Leib an Funktionalität, an Funktionskraft und so weiter. Und ich glaube einfach, nicht selten sind in unseren Breitengraden christliche Lokalgemeinden wenig effektiv geworden und strahlen ganz wenig Schönheit von Jesus aus, weil so viele begabte und berufene Glieder fehlen oder ihre Gaben nur sporadisch und unverbindlich einbringen. Und einfach, dass wir das heute ganz klar verstehen, was passiert dabei? Etwas ganz Gefährliches. Wenn uns ein Finger abgetrennt wird zum Beispiel, dann müssen die anderen vier Finger was machen? Einspringen und dessen Funktion versuchen zu übernehmen, damit der Leib funktionsfähig bleibt. Ehrlich gesagt, halt so gut wie es geht. Ich sage dir, ohne Daumen ist das Leben schwierig. Ich weiß das von meinem Schreinerkollegen. Und das bedeutet für die anderen Glieder, eine Mehrarbeit und über eine längere Zeit oft eine Überlastung und nicht selten ein Kollaps. Wenn aber beispielsweise Glieder wie die Leber, das Herz, die Nieren oder die Lungen nur halb lebendig sind oder nur zeitweise im Einsatz stehen, dann schwebt der Leib sofort in Lebensgefahr, aber sofort. Und die Ausstrahlung, die er hat, ist dementsprechend, oder? Und speziell tragisch, das Allertragischste ist es, wenn im menschlichen Körper sogenannte Autoimmunerkrankungen aktiv sind. Das gibt es leider in der heutigen Zeit immer mehr. Da sind einzelne Glieder nicht mehr bereit, miteinander zu arbeiten, oder sie bekämpfen sich sogar noch. Was hat uns Paulus gesagt? Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Und ganz einfach gesagt, überhaupt nicht anklagen, aber dass wir das verstehen. Ich glaube, die Christenheit hat oft nicht verstanden, dass Gott uns zur Gemeinschaft geschaffen hat. Er hat uns geschaffen. Wir brauchen einander. Er hat uns als Team geschaffen, als Leib geschaffen. Er hat gesagt, steht zusammen und gemeinsam sollt ihr meinen Auftrag, den ich euch gegeben habe, bis ich wiederkomme, ausführen. Und Jesus möchte, dass durch seine Ekklesia, den herausgerufenen Zusammenschluss von erlösten Menschen, einer leidenden und verlorenen Welt erstens die Liebe, den Charakter und das Herz seines Vaters darstellen. Und das geht's. Deswegen brauchen wir einander. Jesus möchte, dass durch seine Ekklesia die beste Botschaft aller Zeiten verkündigt wird, die einzige Botschaft, die ewiges Leben gibt. Und Jesus möchte, dass durch seine Ekklesia Menschen zu Jünger werden, dass Jesusähnlicher werden, dass man in ihnen Jesus immer mehr sieht und dass sie die Gaben, die der Geist Gottes eben jedem Einzelnen gegeben hat, einfach einsetzen und sich so ergänzen lassen. Und nochmals, dass es einfach klar ist, als Einzelpersonen können wir diese drei Aufträge unmöglich erreichen. Und wenn du so genial bist wie die Beine von Usain Bolt, vergiss es. Wir können das nicht. Wir brauchen einander für diesen Auftrag. Und Jesus wird nur richtig repräsentiert werden, wenn seine Glieder, ich sag's mal mit einem anderen Wort, Profil haben. Es braucht Leute mit Profil in dieser Zeit. Jesus kann sich nur repräsentieren, wenn wir präsent sind. Wenn wir verbindlich sind, wenn wir konstant unsere Gaben, unsere Berufung, die der Geist Gottes uns gegeben hat, einsetzen, wie wir das gerebsen haben. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Und ich sehe das eben nicht negativ, sondern ich sehe das positiv. Von der Perspektive Jesu her ist es ein großes Vorrecht, Teil seiner Ekklesia sein zu dürfen. Ein Teil seiner herausgerufenen Braut. Ein Botschafter an seiner Stadt, der ihn repräsentieren darf in dieser Welt. Und ich glaube einfach, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Faszinierenderes, nichts Erfüllenderes, als mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren, von ihm diese Gaben zu erkennen, sie zu entdecken, sie entwickeln und sie auszuleben. Er hat, wir haben es gelesen, jeder von uns hat sie bekommen. Ich habe euch so ein Hilfsblatt entworfen. Gedanken zu meiner Berufung und meinen Gaben. Und ich habe einfach gedacht, das Blatt könnte dir vielleicht helfen, die Stimme des Heiligen Geistes, wie wir es da lesen, noch besser zu hören. Wie er dich führen möchte, mit was er dich beauftragen möchte. Und ich möchte dich einfach im Namen Jesu doch ermutigen, beschäftige dich bitte, bitte mit diesen Fragen. Nimm 2-3 Abende in der Lebensgruppe, um auszutauschen. Das ist höchst interessant, oder? Was der Geist Gottes da gegeben hat und zusammenfügen möchte. Eines Tages werden wir vor Jesus stehen. Und ganz ehrlich gesagt, Christen, die sich nirgends anschließen, die total autonom sind. Ich weiß nicht, was sie Jesus sich dafür ausdenken werden, wenn sie oben mal ankommen. Und viele haben den Glauben verloren, dass Gott sterbliche und fehlerhafte Menschen braucht, um seine Braut zu sein. Aber ich möchte dir einfach gegen den Abschluss doch sagen, dass Jesus höchstpersönlich für sein ins Leben gerufene Projekt der Kirche sich verbürgt hat. Als er Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Das hat niemand Geringerer als Jesus gesagt. Er hat gesagt, ich werde es tun. Und übrigens, Pastor, deine Gemeinde gehört nicht dir. Die Gemeinde gehört mir. Die Gemeinde gehört Jesus. Und er sagt, mag kommen, was will, ich werde die Gemeinde bauen und nicht mal die Pforten der Hölle können ihr widerstehen. Halleluja. Wenn ich nicht bereit bin, mich einzugeben in diesem seinen Plan, Meisterplan, dann wird Gott eine andere Person suchen, die treu seinen Dienst erfüllt. Jesus hat einen Traum. Jesus hat eine Leidenschaft. Er brennt. Er brennt. Er brennt für seine Braut, für seine Geliebte, für seine Erkaufte. Oh, er hat so viel getan und er zählt die Tage, bis er die Hochzeit endlich kommt. Ich glaube, es kommt noch mal eine Erweckung über diese Welt, bevor Jesus Christus kommen wird. Und von der Kirchengeschichte her, von der Theologie her, wird das nicht geschehen durch irgendwelche Glieder, die da so autonom im Cyber herumcybern, oder? Es wird geschehen durch Menschen, die zusammenstehen, die sich begaben lassen vom Geist Gottes und die Berufung einsetzen, die Gott ihnen gegeben hat, in aller Verbindlichkeit. Unser Problem ist, dass wir oft die Kirche sehen mit unseren menschlichen, mit unseren Verletzungen. Und Jesus lädt uns ein heute Morgen, hey, verbringe Zeit mit mir. Versuche doch, meine Ekklesia, meine wunderbare Braut so zu sehen, wie ich sie sehe. Wow! Und wer lernt, diese Ekklesia, diese Braut so zu sehen, wie Jesus sieht? Hey, der geht nicht in ein Loch, sondern er sagt, wow, ich darf teilhaben an dem Meisterplan Gottes für diese Welt. Ich darf eine Person sein, die der Heilige Geist begabt und ausrüstet. Und ich darf ihm dienen. Und ich darf zusammenstehen mit Brüdern und Schwestern. Und das ist das Zeichen der Erweckung, dass Menschen zusammenstehen. Dass Menschen die Braut Jesus so sehen, wie sie Jesus sieht. Und das wünsche ich mir für uns alle. Amen. Herr, wir möchten dir danken, dass du uns keine Botschaft der Anklage heute gebracht hast. Deine Braut zu sehen mit deinen Augen. Herr, vergib uns, wo wir einfach verletzt sind. Vergib uns, wo wir zurückschauen, wo uns Menschen einfach verletzt haben und wo wir viel Krasses gesehen haben in deiner Braut. Aber wir danken dir, dass dein Geist Versöhnung bewirkt, Herr. Und wir danken dir, dass du deine Pläne niemals zurückgezogen hast. Noch heute berufst du Menschen. Noch heute begabst du Menschen, Herr. Und du führst sie zusammen in einen Leib, den man anfassen kann, den man sehen kann, der eine Ausstrahlung hat, Herr. Und es kommt nicht darauf an, ob wir 20 sind oder 500. Es kommt darauf an, dass diese DNA stimmt. Dass diese Liebe, diese Leidenschaft, die du hast für deine Braut, dass die auch in unseren Herzen hineinkommt. Herr, ich danke dir für uns alle, Herr, dass du uns neu diese Augen öffnest und dass wir neu von dir hören können, wo ist unser Platz? Was hast du uns gegeben? Was sollen wir abgeben an Diensten? Und was dürfen wir tun, Herr? Herr, wo können wir ein Segen sein für Menschen? Wo können wir uns zusammenschließen und gemeinsam darstellen, dass Jesus lebt und dass er gut ist und dass er Menschen retten möchte, Herr? Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Herr, danke, für dass du Leidenschaft hast für deine Braut. Danke, dass das Hochzeitsfest vor der Tür steht, Herr. Es ist alles bereit, Herr. Und diese ganze Zeit möchten wir die ganz genau weihen, Herr, wie Paulus geschrieben hat am Anfang, dass wir unsere Leiber dir auf den Altar legen und sagen, wow, was für ein Vorrecht, es soll ein lebendiges Opfer sein, das dir Ehre bringt, Herr, das dich verherrlicht. Dein Geist wohnt in uns, Herr, und wir möchten in diese Herrlichkeit eintauchen, Herr. Halleluja. Wow. Halleluja. Habt ihr verstanden, was ich euch sagen wollte? Habt ihr verstanden, dass ich euch nicht anklagen wollte? Aber dass es wichtig ist, dass wir verstehen. Das sind ganz wichtige Grundsätze aus der Bibel. Amen. Wir singen noch ein Lied. Yes.